Einen wunderschönen guten Tag. Hier ist eine neue Folge von Follow the Rechtsstaat, dem Podcast der Zeitschrift Ping Privacy in Germany. Und wie immer geht es auch heute ums Recht, um den Rechtsstaat, um die Verfassung und dann insbesondere auch um die Themen des Datenschutzes der Informationsfreiheit. Das mache ich, Nico Herting, zusammen mit Stefan Brink, der ein Digitalisierungsinstitut in Berlin leitet. Und Informationsfreiheit, Marc. Wir sehen uns heute Abend, Stefan. Ne? Wir nehmen das heute am 2. Juni auf.
Ja.
Wir sehen uns heute, weil wir ausgiebig feiern, feuchtfröhlich oder auch nicht, das werden wir sehen, den 20. Geburtstag des Informationsfreiheitsgesetzes.
Des Bundes, so ist es. Auf Einladung der Bundesinformationsfreiheitsbeauftragten, Professor Luisa Specht-Riemenschneider. Das wird eine schöne Veranstaltung in Berlin-Mitte. Ich glaube, wir sind in der Landesvertretung von Rheinland-Pfalz in Berlin und sprechen da ganz intensiv über die Informationsfreiheit.
Okay, das ist also bei dir zu Hause sozusagen dann, nicht?
Genau.
Ja. Gut, vielleicht berichten wir in der nächsten Folge dann ein wenig davon, was wir heute und morgen bei diesem Symposium dort hören werden zu diesem Thema, das ja im Augenblick, wie in früheren Folgen auch immer mal wieder diskutiert, nicht gerade ein Thema ist, das Hochkonjunktur hat. Sprechen wir aber jetzt über something completely different, frei nach Monty Python, sprechen wir über den Bundeskanzler. Ja, und jetzt nicht über den Kanzlertausch oder den Kanzlerwechsel und ähnliches Spannendes, sondern um etwas, was wir hier auch schon immer mal wieder angesprochen haben, nämlich darüber, dass es doch eine große Häufung von Verfahren gibt, in denen es um tatsächliche oder vermeintliche Beleidigungen von Politikern und auch des Bundeskanzlers geht. Hintergrund der Paragraph 188 Strafgesetzbuch, den es seit ein paar Jahren gibt und der das dann auch zum Amtsdelikt macht, wenn es sich um eine Person aus dem politischen Leben handelt. Seitdem haben wir diese Häufung und dann haben wir einen Besuch des Bundeskanzlers in Heilbronn gehabt im Oktober 2025 und einen Eintrag bei Facebook über diesen Besuch.
Interessanterweise, lieber Nico, ein Facebook-Account des Polizeipräsidiums Heilbronn, wo man schon als ehemaliger Landesbeauftragter ausflippt, weil man sich fragt, was the heck macht das Polizeipräsidium Heilbronn auf Facebook? Ja, sie kündigt an, dass der Kanzler kommt und dass deswegen Einschränkungen im Luftraum vorgesehen seien. Und dann kam es zu zahlreichen unflätigen, unfreundlichen, beleidigenden Beiträgen auf diesem Facebook-Account. War vielleicht nicht so ganz schlau, seine Meinungsäußerung direkt sozusagen beim Polizeipräsidium einzuspeisen. Aber dann hat die Staatsanwaltschaft sozusagen zugeschlagen.
Und da hatten wir ja schon den Fall Pinocchio bei einer der früheren Folgen. Und jetzt gibt es auch noch den Fall Lackaffe. Also im Englischen könnte man das Honey Trap nennen, ja, die Honigfalle. Also sprich, die Polizei, was hat die Polizei gemacht? Das habe ich mir jetzt nicht ausgedacht. Die Polizei macht dieses Posting und dann schaut sie anschließend, dann haben die Polizeibeamten in Heilbronn anschließend nichts Besseres zu tun gehabt, als zu gucken, wer denn da alles unter dem Eintrag pöbelt. Und dann sind sie auf die glorreiche Idee gekommen, nicht nur wegen des Wortes Pinocchio im Zusammenhang mit dem Bundeskanzler, sondern wegen des nun wirklich harmlosen Begriffs Lackaffe, dort ein Strafverfahren, ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung nicht nur einzuleiten, sondern dann haben sie auch noch, also ich bin da fassungslos, wenn ich das lese, dann einen Staatsanwalt tatsächlich gefunden, der da einen Strafbefehl erlassen hat. Und dann sind sie damit auch noch zu einem Gericht gekommen, die nicht etwa dann gesagt haben, also das erfüllt ja keinen Tatbestand, sondern die dann also großzügigerweise in ganz vielen Gänsefüßchen das Verfahren gegen eine Geldauflage eingestellt haben.
Nachdem sie einen Strafbefehl erlassen hatten.
Richtig, ja. Also es ist
die Strafbarkeit bejaht.
Das ist wirklich kein Ruhmesblatt für die Polizisten. Es ist kein Ruhmesblatt für die Staatsanwaltschaft, es ist auch kein Ruhmesblatt für die Richter, die hier tätig waren. Das ist, ohne jetzt an dieser Stelle in die Einzelheiten gehen zu wollen, das ist so klar wie Kloßbrühe, dass das also den Maßstäben, die wir beim Bundesverfassungsgericht haben, für solche Äußerungen, dass das denen nicht standhält. Und warum dann trotzdem alle Beteiligten meinen, also hier dann in dieser Weise die Ehre des Kanzlers verteidigen zu müssen, das ist mir schlicht schleierhaft.
Ja, aber die haben sich natürlich jede Menge Gedanken gemacht. Die Richterin war es in dem Fall vom Amtsgericht Heilbronn, hat das auch versucht zu begründen. Sie hat nämlich gesagt, also bei dem Lackaffen, da sehe sie keinen sachlichen Zusammenhang mit dem politischen Wirken des Bundeskanzlers, sondern da stünde die Ehrverletzung im Vordergrund. Das wäre bei Pinocchio anders. Auf die nähere Begründung wäre ich wirklich mal sehr gespannt. Pinocchio ist ja das Holzpüppchen, das, wenn es lügt, eine lange Nase bekommt. Offensichtlich sieht die Richterin einen Zusammenhang mit dem politischen Wirken, wenn jemand lügt. Und wenn man jemand nur ein Lackaffe ist, was ja offensichtlich auch durchaus mit dem Event zu tun hatte, da hat sich, so habe ich es jedenfalls verstanden, jemand darüber beschwert, dass der Luftraum gesperrt wurde und dass das ja sozusagen ja in besonderer Weise aufwendig und vielleicht auch ein bisschen prahlerisch ist, da jetzt für eine Veranstaltung des Bundeskanzlers den Luftraum Alarm zu legen und dann das Wort Lackaffe zu nutzen, hat jedenfalls aus meiner Sicht könnte man jedenfalls einen Zusammenhang mit der politischen Aktion dort herstellen. Sah die Richterin anders, hat den Strafbefehl erlassen und auf Einspruch hin hat sie nicht etwa gesagt, okay, vergessen wir das Ganze, sondern hat gegen Geldauflage eingestellt, das heißt grundsätzlich die Strafbarkeit weiter bejaht. Lackaffe sei anders als Pinocchio keine Machtkritik, sondern einfach nur Beleidigung. Herzlichen Glückwunsch. Ich habe es leider versäumt, der Etymologie des Begriffs Lackaffe nachzugehen. Ich nehme mal an, das ist ein Begriff wie üblich aus den 20er Jahren aus Berlin. Aber wenn man gewollt hätte und wenn man das dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe vorlegen würde, würden die garantiert einen kulturhistorischen Ausflug machen und zum Ergebnis kommen, dass mit dem Lackaffen hat doch durchaus eine tiefere Bedeutung und ist nicht nur rein ehrverletzend gemeint.
Es ist ja auch keinesfalls so, dass die Ehrverletzung als solche schon eine Beleidigung darstellt. Also dass die bereits die Grenze der zulässigen Meinungsfreiheit überschreitet, sondern das ist nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts erst bei der Schmähkritik der Fall, wenn es nämlich jetzt ausschließlich dem Sprechenden darum geht, den Kritisierten in seiner Person herabzusetzen. Und da kann nun beim Begriff des Lackaffen, der ja ersichtlich anspielt auf gewisse Eigenschaften des Bundeskanzlers, die nun auch immer wieder in der Kritik stehen, nämlich dass er nun gewiss eines nicht ist, nämlich ein Mann aus dem Volke, sondern eher ein Mann aus der Welt der Millionäre. Also das
die ist Mittelstandsmillionäre.
Richtig, ja, nicht? Also die, derer, mit denen er sich umgibt. Also dass man überhaupt auf die Idee kommen kann, zu sagen, also die Ehrverletzung als solche sei ausreichend, um hier die rote Linie zu ziehen bei der Kritik an Politikern. Nein, das ist sie ganz sicherlich nicht, sondern die rote Grenze und die rote Linie ist die Schmähkritik und die ist wesentlich klarer und enger gefasst nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Und naja, also das hat natürlich ein solches Verfahren, da soll jetzt auch keiner sagen, naja, das ist ja hier gegen 100 Euro eingestellt. Ein solches Verfahren, und das ja auch nicht für sich alleine steht, das hat eine hohe einschüchternde Wirkung, führt dazu, dass die Menschen dann sagen, man kann ja hier in Deutschland seine Meinung nicht mehr frei äußern und nutzt dann letztlich denen, die mit Polemik und Populismus sich dann das zunutze machen, hier zu sagen, dass wir hier in einem Staat leben, in dem keine Meinungsfreiheit mehr herrscht. Und insofern eine Justiz, die also diese Spielchen hier mitmacht und eine Polizei, die diese Spielchen hier mitmacht, das ist Wasser auf die Mühlen der Extremisten von links und von rechts. Deswegen auch aus diesem Grund ist das nicht nur zu kritisieren, sondern es ist wirklich empörend, dass es solche Entscheidungen und solche Fälle gibt. Damit genug,
den,
aber oder nein, ich wollte nicht das Wasser abgraben.
Zu den Extremisten von links und rechts kommen wir gleich noch, aber zuvor kommen wir auf ein Thema, das eine hohe gesellschaftspolitische Relevanz hat, nämlich die Frage, was macht Social Media mit unseren Kinderchen? Welche Folgen insbesondere hat der übermäßige Konsum von Social Media auf die psychische Gesundheit von Jugendlichen? Dementsprechend hat sich sehr viel getan in den letzten Jahren, nicht nur in der Diskussion, sondern auch technisch. Bei der Frage der sogenannten Alterskontrolle oder Altersverifikation. Die Social-Media-Anbieter haben alle laut ihren eigenen Nutzungsbedingungen Altersgrenzen. Die bekannteste ist die von Meta. Also damals Facebook war das, 13 Jahre musste man sein, um dort einen Account einrichten zu können. Und diese 13 Jahre haben es auf wie von Zauberhand ja auch in die Datenschutzgrundverordnung geschafft. Tatsache ist aber, dass diese Kontrolle, wie alt sind denn die Nutzerinnen und Nutzer eigentlich tatsächlich, also jenseits ihrer Angaben im Netzwerk, dass diese Frage bislang eher stiefmütterlich behandelt wurde. Mit dem Erfolg, dass sich sehr, sehr viele unter 13-Jährige auf Social Media wiederfinden und mit der bloßen Angabe, ich bin 18 oder 35, dann sozusagen die Tore von Himmel oder Hölle, je nachdem, wie man sieht, von Social Media aufgestoßen bekam und das auch nicht ernsthaft kontrolliert wurde. Das hat sich geändert, seitdem allen bewusst geworden ist, dass die Nutzung von Social Media auch psychische Folgen haben kann, dass das unser Leben verändert und nicht nur unser Leben, sondern auch die Gesundheit von Jugendlichen verändert. Über die Verantwortung, die natürlich aus meiner Sicht sogar in erster Linie die Eltern, die Erziehungs- und Sorgeberechtigten haben, sei hier nur hingewiesen. Meta hat jetzt reagiert und führt seit Mai 26, zum Teil seit Anfang Juni 26 in Europa, eine sogenannte KI-gestützte Alterskontrolle ein auf den Plattformen Instagram, Facebook und Threads. Sie wollen tatsächlich zuverlässiger erkennen, ob Nutzerinnen und Nutzer beim Alter, bei den Altersangaben, falsche Angaben gemacht haben und ob es tatsächlich, anders als angegeben, nicht Kinder unter 13 oder Jugendliche unter 18 sind. Wie funktioniert das? Das ist KI-gestützt und damit also natürlich, wie immer, ein nicht nur großes Rätsel, sondern ein Wunder. Die künstliche Intelligenz von Meta wertet aus, was sich dort auf dem Account tut. Also wertet Bilder zum Beispiel aus, wenn da zum Beispiel Geburtstagsfeiern abgebildet sind und auf einem Luftballon steht eine große 11, dann kommt die KI zu dem sehr überzeugenden Schluss, möglicherweise ist der Accountinhaber erst 11. Oder die KI wertet Texte aus, das ist super spannend, da werde ich mich auch nochmal näher drum kümmern. Da soll man offensichtlich auch vom Sprechverhalten, von der Wortnutzung her KI-relevante Ergebnisse erzielen können und sagen können, na, so wie der daher redet, ist der aber über 27 oder unter 9. Man guckt sich Kommentare an, Reels guckt man sich an, das Nutzungsverhalten insgesamt und auch welche anderen Accounts gefolgt werden. Zum Beispiel, ob sich da Rückschlüsse auf eine bestimmte Klassenstufe ergeben, aus der sich dann wieder eine Alterseinschätzung ergeben könnte. Also da tut die KI einiges und erkennt, dass Nutzer zum Beispiel unter 13 Jahre alt sind, dann wird das Konto sofort gesperrt. Und wenn die Nutzerin, der Nutzer nicht die Chance ergreift, zu belegen, dass sie über 13 Jahre alt ist, dann wird gelöscht. Bei Jugendlichen zwischen 13 und 17 wird automatisiert umgestellt auf sogenannte Teen-Accounts. Das heißt, das sind Accounts, die gibt es auch jetzt seit einigen Jahren, auch eine gute und sinnvolle Reaktion der Social-Media-Anbieter, dass strengere Schutzmechanismen greifen. Also, dass die Profile auf privat gestellt werden, dass sie also nicht so ohne weiteres öffentlich gefolgt werden können. Da gibt es Kontaktbeschränkungen, da gibt es Zeitlimits von, man höre und staune, eine Stunde am Tag ist dort als Grundeinstellung vorgenommen. Oder es gibt einen Ruhemodus zwischen 22 und 7 Uhr und bestimmte Inhaltsfilter für diese schutzbedürftige Gruppe der 13- bis 17-Jährigen. Teen-Accounts können übrigens die Eltern konfigurieren. Da können die Eltern also sagen, wie sie die Schutzmechanismen auslegen wollen. Tatsache ist aber auch, und das ist Teil des Problems natürlich, dass diese Teen-Accounts nur sehr selten freiwillig an Anführungszeichen genutzt werden. Meta hat selbst Untersuchungen gemacht zu der Nutzung dieser Schutzmechanismen und hat festgestellt, dass 97% der 13- bis 15-Jährigen ihre Standardeinstellungen beibehalten, also gerade nicht in diese Schutzmechanismen wechseln. Gut, das ist jetzt der Vorstoß, den Meta gemacht hat, KI-gestützte Alterskontrolle auf den Weg zu bringen. Das Ganze wird jeweils abgefedert noch durch entsprechende Informationen an die Eltern, sofern die bekannt sind. Und passt, glaube ich, ganz gut ins Bild, weil ja auch gleichzeitig ja ein Verfahren der EU-Kommission läuft gegen Instagram und Facebook mit der Zielsetzung, dort ernsthafte Anstrengungen zu unternehmen, dass die unter 13-Jährigen von den Plattformen verschwinden. Nach wie vor geht die EU-Kommission davon aus, dass der Anteil der unter 13-Jährigen auf den Social-Media-Plattformen bei rund 12% liegt. Und das ist natürlich ein starker Hinweis darauf, wenn das so stimmt, dass die Schutzmechanismen jedenfalls bislang nicht optimal greifen. Insofern schauen wir mal, was Metas neue Anstrengung in dem Bereich mit sich bringt. Meta sieht sich übrigens bei dem Thema gar nicht sozusagen an allererster Front angesprochen, sondern verweist darauf, dass es ja auch durchaus eine Verantwortung der App Store-Anbieter gibt, wie Apple oder Google, die ja, bevor sie sozusagen den Download der Facebook-App oder der Instagram-App oder der TikTok-App erlauben, eine Altersverifikation machen könnten. Das wiederum spielt sehr interessant zusammen, da verdichtet sich also wirklich ein gesellschaftlich relevantes Thema, spielt sehr eng zusammen mit dem, was wir gerade in den USA sehen. Da gibt es zahlreiche, also wirklich sehr, sehr viele umfangreiche Klagen gegen Social-Media-Anbieter mit der Begründung, ihr habt Jugendliche in eine Social-Media-Sucht reingetrieben. Und interessanterweise gibt es dort jetzt nicht nur die erste Urteile gegen Social-Media-Anbieter, sondern auch schon Deals, die dort gemacht wurden. So haben die zahlreiche Schulbezirke in den USA, also die, so in Deutschland würde man sagen, die Schulträger, die sich um die Kinderchen kümmern müssen und eben enorm wachsende Ausgaben wegen psychischer Erkrankung der Jugendlichen haben, haben sich gegen die Tech-Konzerne wie zum Beispiel Meta oder Google oder die Anbieter von Snap oder TikTok gewandt und haben gesagt, so, für die Kosten, die bei uns entstehen, um die psychischen Folgen der Kinder in den Griff zu kriegen, zahlt ihr jetzt. Ihr setzt süchtig machende Technologien ein, führt also die Kinder gezielt in die Social-Media-Sucht. Das verursacht bei uns Kosten, die wollen wir von nicht wieder haben. Und da gab es jetzt die erste Vereinbarung zwischen einem Bezirk aus Kentucky mit mehreren Tech-Konzernen. Insgesamt werden da 27 Millionen Dollar von Meta, Google, TikTok und Co. ausgeworfen. Und es warten noch 1200 weitere Schulbezirke, die geklagt haben. Also das sieht aus, als würde es richtig teuer werden können. Wie teuer es in den USA werden kann, hat uns ein Prozess im März dieses Jahres gezeigt. Da ist Meta zu einer Geldstrafe von 375 Millionen Dollar verurteilt worden von einer Jury in Los Angeles. Geklagt hatte dort eine 20-Jährige, die vorgetragen hatte, sie sei als Kind schon süchtig geworden und habe dadurch massive Einschränkungen erlitten. 375 Millionen Dollar hat das Meta gekostet. Ich glaube allerdings nicht, dass das schon rechtskräftig ist. Bild wird abgerundet dadurch, dass die EU-Kommission auch weiter voranschreitet, nicht nur ein Verfahren gegen Instagram und Facebook eingeleitet hat, sondern auch selbst versucht, Technologien zur wirksamen und datenschutzkonformen, möglichst datenschonenden Altersüberprüfung anzubieten. Dazu hat die EU-Kommission eine Empfehlung abgegeben vom 29. April 2026, wie man denn an solche Altersverifikationstools rankommt, die anonyme Altersnachweistechnologien beinhalten, also auf einem hohen Standard für Datenschutz und Datensicherheit laufen. Das ist sinnvoll, das findet im Wesentlichen statt auf Basis der sogenannten EIDs von Reisepässen oder ID-Karten, die ja sozusagen auf technischer Basis die Grundlage dafür bieten, einen anonymen Altersnachweis zu sichern. Also auch da geht es voran und da kommt man, anders als Meta es jetzt versucht hat, nicht über KI-Einsatz, sondern über technische Altersverifikationssysteme, dem Ziel, einen Schritt näher Kinder und Jugendliche vor Social-Media-Sucht und besonderen Gefahren von Social-Media altersangemessen zu beschützen.
Zwei Bemerkungen dazu. Also das Erste, was ich mich gefragt habe, Einsatz von KI, um festzustellen, ob das Minderjährige sind durch Meta. Also das ist ja eigentlich etwas, was wir, wenn es zu anderen Zwecken geschieht, als Datenschützer immer sehr stark kritisieren würden. Ja, also man stelle sich mal vor, da wird eine KI in Lauf gesetzt, die jetzt herausfinden soll, ob der Nutzer homo, hetero oder sonst wie sexuell ist, da werden wir ja sofort, würden wir sofort sagen, das sind sensible Informationen, die hier erhoben werden. Und das ja auch noch mit einer Art und Weise, die dann auch wohl als das Profiling darstellt. Also das überrascht mich dann immer, dass dann man so das so schnell vergisst, wenn es einem guten Zweck dient, das Ganze, nicht? Das ist das eine. Und dann das andere, also diese Besessenheit mit Social Media. Wir haben ja seitdem es das Internet gibt, haben wir ja das Thema Zugänglichkeit von Pornoseiten im Netz. Und Und die Pornoseiten also haben sicherlich also auch eine Reichweite, die mit den Social Media durchaus, durchaus mithalten kann, wie alle wissen. Ja, und jetzt wissen wir, dass das mit der Altersverifikation noch nie so richtig geglückt ist, weder technisch noch auf andere Art und Weise. Und dass auch die ganzen, auch ich meine, dass das alles gegen Jugendschutz verstößt, dass man so leicht als Jugendlicher auf die Pornoseiten kommt, das wissen auch alle. Und da schaut man aber eigentlich zu oder weg, je nachdem, wie man das sagt. Also jedenfalls gibt es da nicht in dieser, in dieser Massivität dann diese Bewegung, also doch, dass man jetzt etwa jetzt dagegen vorgehen müsse, dass also Minderjährige welchen Alters auch immer Zugang zu diesen Seiten hat. Und dass sich das, also dass diese Aktivitätsschübe, die du geschildert hast, und dazu gehört natürlich die amerikanischen Verfahren genauso wie das, was die EU-Kommission macht, dass die sich immer dann wieder auf die sozialen Medien fokussieren, das ist bemerkenswert und hat etwas mit einer Faszination dann auch wieder aus meiner Sicht zu tun, die dann von den Instagrams und Konsorten ausgeht, die außer Verhältnis steht jetzt dazu, dass also sicherlich, ist, das ist ja nie nur Porno, das sind auch Gewaltseiten und Ähnliches, dass so vieles im Netz zugänglich ist, für jedermann, also auch für Kinder, wo man eigentlich nicht erkennen kann, dass da in gleicher Intensität auch Debatten geführt werden oder gar also Verfahren geführt werden und Maßnahmen ergriffen werden.
Ja. Ein Aspekt, den man, glaube ich, immer betonen muss bei dieser Thematik, ist die Rolle der Eltern. Ja, einerseits sind das diejenigen, die mit Sicherheit als Erste zum Schutz ihrer Kinder und Jugendlichen aufgerufen sind. Zum anderen sind die Eltern damit auf der einen Seite häufig überfordert. Sie werden technisch ausgetrickst von ihren Kinderchen und sie sind aber auch erzieherisch überfordert, weil man natürlich über nicht nur Social Media, sondern generell auch über Internet oder Digitalangebote die Kinder in wundervoller Weise ruhig stellen kann. Sie nerven deutlich weniger, wenn sie stundenlang auf ihr Handy schauen. Und das scheint offensichtlich der ausschlaggebende Faktor dafür zu sein, dass die Eltern sich dann halt lieber mal nicht kümmern, sondern das laufen lassen, obwohl sie wissen, wie schädlich das ist oder sie ahnen es zumindest. Insofern hat es auch immer etwas von einer Stellvertreterdebatte, wenn gesagt wird, sollen doch die Anbieter mal irgendwas machen. Ich glaube, letztlich das, was Eltern interessieren muss, ist, dass ein wirksamer Schutz gegeben ist. Den haben wir noch nicht. Wir haben jetzt die Schritte in die richtige Richtung, ja. Aber wir haben noch keinen wirksamen Schutz. Und so lange sind die Eltern selbst berufen und aufgefordert, dort tätig zu werden. Ich weiß selbst als Vater von drei inzwischen erwachsenen Kindern, wie schwierig das ist, dort reinzumarschieren. Das ist natürlich auch immer eine Datenschutzproblematik. Wie intensiv schaue ich denn auf das Handy meines Sohns oder meiner Tochter, lasse ich denen Freiräume oder vertraue ich ihnen, ganz furchtbar, wenn man mit Vertrauen ankommt in dem Kontext, wo Schutz gefordert ist. Und deswegen, das ist ein total schwieriges Thema, aber das, was wir jetzt hier sehen, also auch gerade die Verpflichtung der Anbieter ihrerseits dafür zu sorgen, dass nicht die falschen Nutzerinnen und Nutzer auf ihren Plattformen herumturnen, ist immer nur ein Ausschnitt eines gesamtgesellschaftlichen Themas. Die Bundesregierung hat das erkannt. Unsere wackere Bildungsministerin hat sehr offensiv gestartet und ist jetzt allerdings leider auch in der Phase, wo sie einen Arbeitskreis gegründet hat und auf die guten Vorschläge dieses Arbeitskreises wartet. Ein Expertengremium ist da eingesetzt worden. Ich fürchte, das wird nichts. Am Ende bleibt es Aufgabe der Eltern oder der Erziehungsberechtigten, sich um das Thema zu kümmern. Aber offensichtlich wird jetzt so langsam die ein oder andere Hilfestellung gegeben.
Wechseln wir das Thema ein letztes Mal in dieser Folge und wenden uns zu einem Verein, der mir bisher nicht wirklich ein Begriff war. Das ist der Verein Jüdische Stimme für gerechten Frieden in Nahost. Ein Verein, den es seit gut 20 Jahren gibt, mit Sitz in Berlin. Ein Verein, der sich ja für gerechten Frieden in Nahost, also der sich stark gegen die israelische Politik der letzten Jahre wendet, gegen Zionismus und, sagen wir mal, stark auf der Seite auch der Palästinenser steht im Nahen Osten. Das ist nur auf den ersten Blick befremdlich. In der gesamten israelischen Geschichte gab es eigentlich immer Gruppierungen, auch dann sicherlich eher dem linken Rand des israelischen Spektrums zuzuordnen waren, die auch durchaus, was die Forderungen anging, paktiert haben, auch mit den Palästinensern und also ganz diametral andere Politik verfolgten. Der Deutsche Verein ist ein eingetragener Verein. Er ist auch wohl gemeinnützig, als gemeinnützig anerkannt, was derzeit auch dann immer wieder kritisiert wird, weil der Verein insgesamt schon seit vielen, vielen Jahren in der Kritik steht und in den letzten Jahren verstärkt, weil der Vorwurf dort lautet, dass es Äußerungen aus dem Kreise des Vereins gebe, die Hamas im Gazastreifen unterstützen und deshalb jüngst auch eine Forderung des hessischen Antisemitismusbeauftragten, dieser Verein müsse doch verboten werden. Also soweit zur Einleitung. Und zu diesem Verein gibt es jetzt zwei Gerichtsentscheidungen, die ihren Ursprung darin haben, dass der Verein schon seit längerem vom Bundesamt für Verfassungsschutz, wie es immer so schön heißt, beobachtet wird. Und im Verfassungsschutzbericht 2024 wurde er als gesichert extremistisch, linksextremistisch bezeichnet. Und diese Feststellung zu finden im Verfassungsschutzbericht war Gegenstand eines Eilverfahrens vom Verwaltungsgericht Berlin, zu dem es eine Entscheidung vom 27. April 2026 gibt. Und verwirrenderweise gibt es dann auch wiederum zu der Behandlung des Vereins als gesichert extremistisch ein Eilverfahren vom Verwaltungsgericht Köln, das wenige Wochen später, nämlich am 20. Mai, dann zum gegenteiligen Ergebnis gekommen ist. Wohlgemerkt, das ist derselbe, also nur anekdotisch, aber Hinweis, das ist dieselbe 13. Kammer des Verwaltungsgerichts Köln, die gesagt hat, die jüdische Stimme dürfe als gesichert extremistisch bezeichnet werden vom Verfassungsschutz. Das ist dieselbe 13. Kammer, die entsprechende Feststellung zur AfD vor kurzem aufgehoben hat. Das nur am Rande erwähnt. Bist du schlau geworden daraus, Stefan, warum die unterschiedlich entschieden haben, die beiden Gerichte?
Ja, ich nehme an, dass sie von unterschiedlichen Tatsachengrundlagen ausgegangen sind. Beim Verwaltungsgericht Berlin hat offensichtlich keine Rolle gespielt oder wurde nicht vorgetragen, dass sich der Verein positiv zu dem Massaker der Hamas geäußert habe. Beim Verwaltungsgericht Köln spielt das eine Rolle, sodass das möglicherweise ein Unterschied sein könnte. Ansonsten, glaube ich, müssen wir ohnehin damit leben, dass Gerichte gerade in Eilverfahren unterschiedlich abbiegen. Umso spannender, sich einfach die Grundlagen solcher Verfahren nochmal klar zu machen und auch die Rolle, die der Verfassungsschutz dabei hat. Er ist halt ein, und das macht es so schwierig, ein Frühwarnsystem. Das heißt, anders als bei der klassischen Gefahrenabwehr haben wir nicht eine klare Gefahrenlage, über die man dann gut entscheiden kann, sondern wir haben einen Vorfeldschutz, ja, der auch durchaus seine Notwendigkeit hat, wenn es darum geht, Bedrohungen unseres politischen Systems abzuwehren. Das ist ja die Aufgabe des Verfassungsschutzes. Und dementsprechend schwierig sind auch die rechtlichen Grundlagen formuliert. Im Bundesverfassungsschutzgesetz, § 3 insbesondere, steht ja drin, was die Verfassungsschutzbehörden machen sollen. Auch interessanterweise, da finden sich Aufgabenbeschreibungen, keine Befugnisnormen. Auf das Thema kommen wir gleich noch. Aber zu den Aufgaben gehört es eben, dass Bestrebungen, sind diese Vorfeldentwicklung, Bestrebungen beobachtet werden sollen, die, das ist dann § 3 Absatz 1 Ziffern 3 und 4, die durch Anwendung von Gewalt oder darauf gerichtete Vorbereitungshandlungen auswärtige Belange der Bundesrepublik Deutschland gefährden oder Bestrebungen, das ist die Nummer 4, im Geltungsbereich dieses Gesetzes, die gegen den Gedanken der Völkerverständigung und gegen das friedliche Zusammenleben der Völker gerichtet sind. Und da sind wir genau bei den Themen, die halt auch im israelischen Kontext eine große Rolle spielen. Da geht es um das Existenzrecht des Staates Israel. Da geht es um die Auseinandersetzung zwischen Israel und Palästinensern. Und dementsprechend heikel ist das Ganze eingekleidet nochmal in die ohnehin schon schwer zu fassende Thematik Grenzen der staatlichen Öffentlichkeitsarbeit. Es geht ja darum, dass hier das BMI im Fall vom Verwaltungsgericht Berlin einen jährlichen Bericht vorlegt, steht in § 16 Absatz 2 Bundesverfassungsschutzgesetz. Und da wird dann halt über die Arbeit des Verfassungsschutzes berichtet. Und dabei wird gegebenenfalls auch im Einzelfall unter Namensnennung, unter Nennung der extremistischen Bestrebung konkret berichtet, was dort herausgefunden wurde. Und das ist natürlich notwendigerweise verbunden mit einem Eingriff, hier in diesem Fall geht es um einen Verein, Eingriff in die Koalitionsfreiheit, Artikel 9 Grundgesetz. Das sind Eingriffe in die Meinungsfreiheit, Artikel 5, manchmal, wenn es um politische Parteien geht, du hast die AfD erwähnt, auch um Eingriffe in Artikel 21 Grundgesetz. Das Ganze ohne klare gesetzliche Grundlage. Wie gesagt, Bundesverfassungsschutzgesetz enthält in dem Bereich keine Befugnisnormen der Verfassungsschutzbehörden, sondern weist nur Aufgaben zu. Und dann schließt man schön polizeistaatlich, wie wir das seit Jahrzehnten kennen, von der Aufgabe auf die Befugnis. Alles schwierig, müsste parlamentarisches Gesetz her. Läuft unter der Überschrift wehrhafte Demokratie. Das heißt, auch da soll offensichtlich ein hehres Ziel dafür herhalten, dass rechtsstaatliche Verfahrensweisen nur bedingt beachtet werden, zum Beispiel bei der Frage Vorbehalt des Gesetzes, und zwar des Parlamentsgesetzes. Unterm Strich, also eine wirklich schwierige Gemengelage. Das Verwaltungsgericht Berlin macht das aus meiner Sicht sehr straight, indem sie zum Beispiel feststellt, dass für eine Bestrebung im Sinne von Paragraph 3 Absatz 1 Nummer 3 und 4 beziehungsweise dann legal definiert in Paragraph 4 Bundesverfassungsschutzgesetzes eben nicht ausreicht, dass der Verein oder jemand aus dem Verein eine Meinung äußert. Das ist kein ausreichender Anknüpfungspunkt für eine Bestrebung, sagt das VG Berlin. Und es müsste darüber hinaus, also über die bloße Meinungsäußerung hinaus, ein aktives Vorgehen zur Realisierung eines bestimmten verfassungsfeindlichen Zieles festgestellt werden. Und es müsse eine Absicht erkennbar sein, gesellschaftliche Machtanteile zu erringen bzw. die staatliche Ordnung zu verändern. Das ist ein Punkt, den uns ja insbesondere auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte immer wieder ins Stammbuch reingeschrieben hat, dass wir nicht sozusagen gesellschaftlich irrelevante Bestrebungen zu stark mit staatlichen Sanktionen versehen, sondern dass wir einfach darauf achten, dass solche Maßnahmen immer nur in Betracht kommen, wenn tatsächlich eine Veränderung droht. Und das macht das Verwaltungsgericht Berlin aus meiner Sicht sehr überzeugend. Mit dem VG Köln habe ich mich nicht so intensiv auseinandergesetzt. Unterm Strich also wirklich eine sehr komplexe, sehr schwierige Situation, bei der insbesondere der Staat darauf achten muss, der Staat und seine Institutionen darauf achten müssen, dass sie eben nicht sozusagen sich selbst oder bestimmte politische Ziele schützen, sondern gefälligst unsere Verfassung, so wie es ihnen aufgetragen ist. Und unsere Verfassung enthält halt mehr als die Versuche, eine wehrhafte Demokratie zu sein, sondern in erster Linie Grundrechte, Meinungs-, Koalitionsfreiheit, Parteienfreiheit. Und deswegen sehr komplexe Entscheidungen und deswegen aus meiner Sicht nicht überraschend, dass der Verwaltungsgericht in Eilverfahren auch mal in unterschiedliche Richtungen tendieren.
Verwaltungsgericht Köln, also ich kann nicht wirklich erkennen, dass die Entscheidungen vereinbar sind miteinander. Die Verwaltungsgericht Köln hat sich große Mühe gegeben, ich habe es ein bisschen genauer angeguckt, den Nachweis zu führen, dass die Organisation die Hamas unterstützt. Und dann vielleicht nur mal in Kürze, weil es sich so schön festmachen lässt an den Leitsätzen, wie argumentiert wird. Also im Paragraphen 3, der, wie du ja auch sagst, nicht mal eine Befugnisnorm ist, sondern nur eine Aufgabenbeschreibung, hat das Bundesverfassungsschutzamt die Aufgabe, Bestrebungen, die gegen den Gedanken der Völkerverständigung gerichtet sind, zu überwachen. Ja, also die Frage ist, geht das, was diese jüdische Stimme, wie gesagt, bis heute gemeinnützig, steuerlich, was dieser Verein macht, ist das eine Bestrebung, die gegen den Gedanken der Völkerverständigung sich richtet. So, dann sagt das Verwaltungsgericht Köln im ersten Teil, es reiche dafür aus, wenn sich eine Organisation mittelbar gegen den Gedanken der Völkerverständigung wendet, indem sie eine andere Organisation, die eine völkerverständigungswidrige Zwecksetzung habe, unterstützt. Also quasi mittelbare Täterschaft bei einer völkerverständigungswidrigen Aktivität. Dann kommt der nächste Trippelschritt. Für eine solche Unterstützung der Hamas reiche jede Tätigkeit, die sich positiv auf die Aktionsmöglichkeiten dieser Gruppierung auswirkt und dazu geeignet ist, den Gedanken der Völkerverständigung schwerwiegend ernst und nachhaltig zu beeinträchtigen. Ja, also da ist natürlich Völkerverständigung ist natürlich da immer nur gedacht als Verständigung zwischen Deutschland Und Israel, das muss man auch mal kurz sich ins Bewusstsein rufen, dass es natürlich auch ein Volk von Palästina gibt, das in dieser Argumentation dann nicht vorkommt. Und dann kommt das Letzte, die öffentliche Billigung von Gewalthandlungen einer völkerverständigungswidrigen Gruppe ist eine relative Unterstützung. Also die Billigung, die natürlich keiner gut finden kann, der in irgendeiner Weise noch richtig tickt, da reiche es schon aus, wenn sie einer in finanziellen, sonstigen, sachlichen oder personellen Unterstützung zumindest nahe kommt. Diese Argumentationsschritte zeigen aus meiner Sicht vor allen Dingen eins, also wie schwierig das ist, das tatsächlich, also in einem solchen Fall, das tatsächlich dingfest zu machen und das tatsächlich subsumiert zu bekommen. Ja, also nicht alles, was also abstoßend und für die meisten von uns also auch widerlich ist, und die meisten von uns haben überhaupt kein Verständnis dafür, dass man diese grausamen Taten der Hamas aus dem Jahre 2023 in irgendeiner Form auch nur relativiert. Aber nicht alles, was abstoßend ist, ist schon verfassungswidrig, ja, und ist schon Aufgabe des Verfassungsschutzes. Wo kommen wir denn dahin, wenn das so ist? Deshalb finde ich diese Entscheidung auch nicht überzeugend. Der Berliner Entscheidung kann ich wesentlich besser nachvollziehen. Aus ähnlichen Gründen waren wir ja jetzt auch nicht unter den Kritikern des Verwaltungsgerichts Köln derselben Kammer, wie gesagt, als es um die AfD ging, nicht? Da muss man halt auch da, also dann links und rechts mit demselben Maß messen. Und die Tendenz insgesamt doch bei also völlig abwegiger und auch abstoßenden öffentlichen Äußerungen, also gleich mit der Verfassungsschutzkeule zu kommen, die kann man einfach nicht gut finden, weil, und das ist dann so ein bisschen die Gemeinsamkeit auch mit dem Lackaffen, den wir am Anfang hatten, weil auch dies einen Beitrag dazu leistet, dass die Leute dann, und hier wohl eher dann im politisch linken und extremen Spektrum, dass die Leute dann sagen, also hier in Deutschland kann man ja seine Meinung nicht mehr frei sagen, nicht? Und ja, man kann als Jude, auch das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, ja, man riskiert als Jude, wenn man Positionen vertritt, die auch in Israel durchaus vertreten werden, dann riskiert man in Deutschland den Vorwurf, das sei also völkerverständigungswidrig. Ja, das ist ganz fragwürdig, was da gemacht wird. Also bei allem Verständnis dafür, dass man also doch empört ist, wenn man die grausamen Taten der Hamas relativiert.
Ja, mein Lieber, Vorhang zu und alle Fragen offen. Jedenfalls, die Verwaltungsgerichte müssen sich noch ein bisschen weiter um das Thema kümmern und versuchen, tatsächlich eine gemeinsame Linie zu finden. Wir haben jedenfalls eine gemeinsame Linie, Nico, dass nämlich der Podcast rum ist und dass wir uns sehr dafür bedanken, dass Sie bis hierher zugehört haben. Uns freuen, wenn Sie uns gerne Ihre Meinung weiterhin mitteilen und sich kritisch, aber ist keineswegs ausgeschlossen, auch lobend über uns äußern. Das freut uns jedenfalls in besonderer Weise und es freut uns noch mehr, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder einschalten. Ganz herzlichen Dank und tschüss.
Bis zum nächsten Mal, genau.
Das war Follow the Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.